Es war eine gute Zeit gestern bei euch und ich erwarte auch jetzt von dieser Zeit unter seinem Wort sein Wirken. Es ist gut, Gott zu kennen und zu wissen, dass er der lebendige Gott ist, dem wir begegnen dürfen, der uns kennt, der uns liebt und der einen Plan für unser Leben hat. Gott schreibt Geschichte. Er schreibt Geschichte mitten in unserer Geschichte. Und er schreibt seine Geschichte auch heute, in unserer Zeit. Und er schreibt diese Geschichte durch sein Volk, durch die Gemeinde. Jesus setzt die Kirche in diese Welt hinein, um seine Geschichte in dieser Welt zu schreiben. Durch dich und durch mich. Wenn Jesus in deinem Leben ist, dann will Gott durch dich Geschichte schreiben. Seine Geschichte. Und wo Gott anfängt, Geschichte zu schreiben, da muss die Finsternis zurückgehen, da muss Tod weichen, da muss Niedergeschlagenheit und weiß ich was gehen. Gott kommt und wo Gott kommt, kommt das Leben. Wo das Leben kommt, kommt Hoffnung und da kommt Perspektive der Ewigkeit. Gott schreibt Geschichte und er will sie durch dich und mich schreiben. Glaubst du das? Ja, ja, so schnell sagen wir ja, aber wirklich? Glaubst du wirklich? Allzu oft ist es doch so, dass wir total bedrängt sind und uns auch als Kirche um uns selber drehen. Da gibt es so vieles, was auf uns einstürmt, Tag für Tag ist nicht so. So vieles, was uns beschäftigt und manchmal fehlt uns selber dieser offene Himmel, zu sehen, was Gott vorhat, dass Gott überhaupt gegenwärtig ist. Manchmal sind wir wie unter einem Deckel und vergessen dann ganz, dass Gott Geschichte schreiben will. Wir sehen es nicht mehr und wenn wir es nicht sehen, können wir es auch nicht mehr glauben, weil wir bedrängt sind, weil Dinge auf uns einströmen, von Ängsten und Sorgen beladen, den Herrn nicht sehen. Und so ging es auch den Jüngern nach der Auferstehung. Und ich möchte gerade zum Text kommen, den ich zum Ausgangspunkt der Predigt heute nehme. Ich möchte über das Thema predigen, von Ohnmacht zu Vollmacht. Ich möchte über dieses Thema heute Morgen mit euch reden, von Ohnmacht zu Vollmacht. Und ich glaube, der Herr wird heute Morgen in unser Leben hineinwirken, uns berühren mit seinem Heiligen Geist und durch das Wort uns die Augen öffnen für sein Wesen, für seine Kraft und für seinen Auftrag. Vater, ich danke dir, dass du da bist durch deinen Heiligen Geist und ich preise dich, dass ich deinen Namen anrufen darf über uns und unserem Leben. Und ich bete jetzt, Vater, komme mit deiner Gegenwart. Berühre du, Herr, jeden Einzelnen, der hier in diesem Raum ist. Jesus, ich danke dir, dass du gekommen bist, um das Verlorene zu suchen, das Kranke zu heilen, die Gebundenen zu befreien und das Reich Gottes zu bringen. Und in deinem Namen, Jesus, bete ich, dein Reich komme, dein Wille geschehe heute Morgen. Und im Namen Jesu bete ich, dass die Dimensionen Gottes jetzt dein Leben berühren sollen. Alles, was nicht vom Herrn ist, muss weichen in diesem Raum im Namen Jesu Christi. Alles, was Gott widersteht, auch in Gedanken oder in Lebenssituationen, muss gehen im Namen Jesu Christi. Und wenn du heute Morgen hier bist und krank bist und leidest, so segne ich dich im Namen Jesu. Ich bete im Namen Jesu, dass Gottes heilende Gegenwart auf dein Leben kommt. Herr, lege deine Gegenwart jetzt auf die Kranken, auf diejenigen, die seelisch oder körperlich leiden. Durchströme sie mit deiner Gegenwart. Ich bete im Namen Jesu, dass du, Heiliger Geist, diesen Raum erfüllst und uns hineinnimmst in die Erkenntnis deiner selbst, Herr. Sei unser Lehrer heute Morgen durch deine Gegenwart. Ich erhebe deinen Namen und gebe dir die Ehre. Amen. Amen. Von Ohnmacht zu Vollmacht. Raus aus unserer Bedrängnis hinein in Gottes Dimension. Gott will Geschichte schreiben. Und der Text, von dem ich ausgehe, der steht in Johannes 20, Vers 19 bis 23. Und da lesen wir Folgendes. Als es nun Abend war an jenem Tag, dem ersten der Woche, und die Türen, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus und trat in die Mitte und spricht zu ihnen: Friede mit euch. Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Seite. da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sprach nun wieder zu ihnen: Friede euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich auch euch. Und als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen: Empfangt Heiligen Geist. Es ist eine sehr interessante Begebenheit, die uns hier vor Augen geführt wird. Und sie führt uns mitten hinein in eine sehr entscheidende Phase auch im Leben dieser Jünger. Was war vorher passiert? Tage vorher waren die Jünger unterwegs mit Jesus. Sie zogen ein nach Jerusalem und die Menschenmassen strömten aus Jerusalem heraus und sie riefen: Hosianna, Hosianna, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn. Die Jünger waren 3 Jahre mit Jesus unterwegs und sie sahen gewaltige Dinge. Sie sahen, wie er die Kranken heilte, wie dämonisch Besessene befreit wurden. Sie sahen sogar, wie Tote auferstanden und sie sahen, wie Jesus predigte mit Vollmacht. Sie waren beeindruckt von diesem Rabbi und sie dachten bei sich selbst auch, und Petrus sprach es auch aus: Du bist der Messias. Und so kam nun dieser Tag, als sie nach Jerusalem einzogen und die Menschenmassen riefen: Hosianna, Hosianna, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn. Und sie dachten, jetzt ist die Stunde gekommen, wo er, Jesus, nach Jerusalem geht und auf den Thron Davids sitzt und die Herrschaft einnimmt und Israel zu neuer Herrlichkeit führt und die Verheißung, die Gott David gegeben hat, einen Sohn werde ich dir geben, der auf deinem Thron sitzt, der Messias, jetzt wird sie erfüllt werden und er wird herrschen. Sie hatten eine Vorstellung eines politischen Führers, eines politischen Messias. Und sie dachten, jetzt kommt die Stunde. Und wie begeisternd ist denn das? Wir sind dabei. Doch es kam ganz anders. Ja, manchmal ist es so, wir haben unsere theologischen Vorstellungen und Gott handelt ganz anders, da können wir schon ein bisschen durcheinander kommen, nicht wahr? Passiert auch uns so, im Großen und Kleinen manchmal. Es kam ganz anders, als Jesus wurde nicht auf den Thron gesetzt, sondern er wurde gefangen genommen. Er wurde ausgepeitscht und verhöhnt. Die Massen, die vorher noch geschrien haben, Hosianna, Hosianna, gepriesen sei der, da kommt im Namen des Herrn, riefen plötzlich: Kreuzigt ihn, kreuzigt ihn. Dann kam die Stunde und Jesus schleppte das Kreuz hoch auf diesen Hügel Golgatha. Die Menschen standen und spotteten und sie schlugen ihn ans Kreuz, sie trieben die Nägel durch seine Hände und die Nägel durch seine Füße und sie richteten dieses Kreuz auf. Verflucht ist jeder, der am Kreuz hängt. Verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Und sie waren erschüttert über diese Dimension. Plötzlich der, dem sie nachgefolgt sind, der, auf den sie alles gesetzt hatten, er stirbt dort am Kreuz. Und alle rannten weg, die Jünger waren weg, nur die Frauen, die waren da am Kreuz. Kam der erste Tag nach der Kreuzigung. Jesus lag im Grab. Der zweite Tag nach der Kreuzigung. Jesus lag im Grab. Und dann kam der dritte Tag. Und am dritten Tag gingen die Frauen hin und wollten Jesus salben für das Begräbnis. Maria Magdalena kommt hin und sie geht hin und sie sieht, der Stein ist weg. Sie schaut hinein ins Grab und das Grab ist leer. Sie geht hin zu den Jüngern und sagt, das Grab ist leer, Jesus ist nicht mehr im Grab. Petrus und Johannes rennen los, so wie es Johannes uns schildert. Sie rennen hin und Petrus zuerst, immer zuerst, nicht wahr? Er schaut hinein, tatsächlich, wir glauben dir, Maria, das Grab ist leer. Und sie gehen wieder weg. Maria bleibt dort und ist erschüttert, denn sie wollte Jesus salben und er ist weg. Und plötzlich sieht sie eine Gestalt und sie denkt, es ist der Gärtner. Sie sagt, Herr, wohin hast du meinen Herrn hingelegt? Wohin habt ihr ihn hingetragen? Und dieser Mann, den sie sieht, sagt zu ihr, Maria, ich bin's. Und sie erkennt, das ist Jesus. Er ist auferstanden, tatsächlich, er lebt. Und Jesus sagt zu ihr, geh hin, Maria, und sage meinen Jüngern, dass du mich gesehen hast und ich werde ihnen begegnen. Geh hin und erzähle es ihnen. Und sie geht hin und erzählt ihnen, dass sie Jesus gesehen hat, dass Jesus auch verstanden ist. Ist es nicht interessant? Jesus sagte den Jüngern dreimal im Voraus, er wird in Jerusalem sterben, sie werden ihn umbringen, er wird am dritten Tag auferstehen. Er sagt es ihnen dreimal. Am dritten Tag nach der Kreuzigung, sie gehen hin, sie sehen das leere Grab, er ist nicht hier. Und dann kommt noch Maria und erzählt ihnen, ich habe Jesus gesehen, ich habe Jesus gesehen. Und dennoch, Vers 19, da setzt unser Text an. Als es nun Abend war an jenem Tag, dem ersten der Woche, und die Türen, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren. Obwohl das alles geschehen ist, haben sie sich eingebunkert, haben sie sich verbarrikadiert. Die Türen waren geschlossen aus Angst vor den Juden. Sie waren vor Angst blockiert und deshalb waren sie auch im Glauben blockiert. Wenn Angst in unser Leben greift, dann sind wir blockiert für die göttlichen Dimensionen, sie zu sehen. So ging es den Jüngern nach der Auferstehung Jesu. Sie waren blockiert von Angst. Das ist genau der Kampf des Glaubens. Der Kampf des Glaubens ist, da gibt es eine geistliche Wirklichkeit. Da gibt es einen lebendigen Gott. Und dieser lebendige Gott hat gehandelt. Und dieser lebendige Gott regiert. Aber wir stehen in einer uns umgebenden Wirklichkeit. Die greift in unser Leben hinein. Das ist das Sichtbare, was uns umgibt. Das alltägliche Leben. Das Einerlei des alltäglichen Lebens. Und die Bedrängnisse und die Kämpfe, die wir in diesem Leben haben. Es kann uns genauso gehen wie den Jüngern am Tage der Auferstehung. Die Umstände unseres Lebens können so massiv auf uns eindrängen und uns bedrängen, dass wir vor Angst blockiert werden. Viele Menschen in unserer Gesellschaft, und auch viele Menschen, die an Jesus glauben, werden von Ängsten attackiert. Und es ist etwas ganz Verrücktes, wenn Angst dich anfängt zu dominieren. Wenn Ängste dich anfangen zu dominieren, dann passiert Folgendes. Dein Radius, in dem du dich bewegst, wird immer mehr eingeengt. Wenn Ängste dich bestimmen, wenn Ängste dich dominieren, dann wirst du eingeschränkt in deiner Bewegungsfreiheit. Einmal stand ich in einer Reihe vor einer Waschstraße, wo Autos reinfuhren, um gewaschen zu werden. Ich stand da drin und plötzlich war da ein Auto reingefahren und dann hupt es und tut es in dieser Waschstraße drin. Der Angestellte musste die Waschstraße abstellen und plötzlich rennt ein Mann raus. Dieser Mann hat in dieser Waschstraße in seinem Auto drin eine Panikattacke gekriegt. Und dann geht es nur noch eines, raus hier, raus hier, raus hier. Es gibt Menschen, die in einer beim Einkaufen in der Reihe stehen und plötzlich müssen sie alles liegen lassen und rausrennen, weil sie eine Panikattacke kriegen. Ängste, Angststörungen. Sicherlich auch ein Phänomen unserer Zeit, das auch immer mehr zunimmt, aber Angst ist etwas ganz Alltägliches, auch was in unser Leben hineingreift. Und wo Ängste uns anfangen zu bedrängen, werden wir in unserer Aktionsradius eingeschränkt. Jesus sagt den Jüngern in Johannes 16, Vers 33, in dieser Welt habt ihr Bedrängnisse. Bedrängnisse. Das griechische Wort Lipsis bedeutet innerliche oder äußerliche Angriffe, Bedrängnisse. Jesus sagt, in dieser Welt habt ihr das, ihr seid dieser Welt nicht enthoben. Ich sage euch dies, in dieser Welt habt ihr Bedrängnisse, da gibt es Dinge, die von außen auf dich einwirken und da gibt es Dinge, die von innen dich bedrängen. Und beides hängt zusammen, weil es von außen auf dich einwirkt, bestimmt es dich auch in deinem Innen. Das ist die Realität, in der wir leben, das ist die Realität, in der jeder Mensch lebt. Es gibt keinen Menschen in dieser Welt, der nicht Bedrängnisse durchleben würde. Bedrückung, Angriffe und weiß ich was alles. Innerliche oder äußerliche Spannungen. Aber was wir Jünger oft vergessen, was wir Christen oft vergessen, ist, dass Johannes 16, Vers 33 weitergeht. Jesus sagt, in dieser Welt habt ihr Bedrängnisse, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden.
Das ist die Dimension, die in unserem Leben greifen kann. Wir sind in dieser Welt und in dieser Welt gehen wir durch Bedrängnisse durch, aber dann sagt Jesus in unser Leben hinein, aber sei guten Mutes, ich habe diese Welt überwunden. Da gibt es einen Sieg. Jesus Christus ist Sieger über die Dimensionen dieser Welt, die uns niederreißen wollen, die uns fertig machen wollen, die uns den Raum rauben wollen, die uns den Atem rauben wollen, die uns die Freiheit rauben wollen, die uns hindern wollen, voranzugehen. Jesus ist Sieger. Ich habe diese Welt überwunden und die geistigen Mächte besiegt, die hier geherrscht haben, die über euch dominieren wollen, die euch bedrängen wollen. Ich bin Sieger. Das bedeutet nicht, dass wir nicht bedrängt werden, aber es bedeutet, dass wir in dieser Bedrängnis wissen, Jesus ist Sieger. Den Jüngern war diese Perspektive, Jesus ist Sieger, vollkommen abhanden gegangen. Sie konnten nicht mehr glauben, was sie sahen. Sie sahen das leere Grab, sie hörten das Zeugnis von Maria, aber sie glaubten ihr nicht. Sondern die Türen waren verschlossen aus Angst vor den Juden. Warum? Diese Angst war berechtigt. Denn wenn sie Jesus ans Kreuz genagelt haben, was wird wohl mit uns geschehen? Wir waren 3 Jahre mit ihm unterwegs. Und die sichtbare Wirklichkeit, die war real. Und diese sichtbare Wirklichkeit, die auf sie eindrang, die war real. Sie war wirklich gefährlich. Und so waren sie von Angst blockiert. Und jetzt gehen wir weiter in unseren Text. Jesus begegnet den Jüngern in ihrer Angst. Jesus tritt durch die verschlossene Tür hinein, kommt in ihre Mitte, schaut sie an und sagt zu ihnen, Friede mit euch. Friede mit euch. Er begegnet den Jüngern in ihrer Furcht. Und in diesem kurzen Textabschnitt, in dieser Begebenheit, kommt mir so viel rüber, wer unser Gott ist. Unser Gott kennt uns. Unser Gott weiß, wie stark wir sind. Oder besser gesagt, wie schwach wir sind. Aber nicht nur, dass er uns kennt, sondern er liebt uns. Und weil er uns liebt, begegnete er uns auf Augenhöhe. Ist das nicht gewaltig? Er ist nicht ein Gott über allem Staub der Welt, er ist ein Gott inmitten aller des Staubs dieser Welt. Er ist der Gott, der auf Augenhöhe der Menschen kommt. Er ist der Gott, der sich solidarisiert mit der Schwachheit der Schwachen, weil er liebt. Und so tritt er in die Mitte dieser Jünger, er kommt hindurch und was er nicht macht ist, er schilt sie nicht. Er sagt nicht zu ihnen, ihr Pfeifen, ey, was seid denn ihr für Loser? 3 Jahre war ich mit euch unterwegs. Was habt ihr nicht alles gesehen? Und 3-mal habe ich euch doch gesagt, ich werde sterben in Jerusalem und ich werde auferstehen. Was seid ihr für Schlappschwänze? Für Glaubensnieten. Und dann, Petrus, du hast das leere Grab gesehen. Hey, schon wieder versagt. Du Sack. Ja, aber es geht noch weiter. Dann bin ich doch Maria erschienen. Und Maria hat euch doch alles erzählt. Macht er nicht. Er macht es nicht. Er kommt auf ihre Augenhöhe, tritt hinein in ihre Mitte, diese Jünger total voller Angst erfüllt von den Umständen, die sie umgeben, vom Sichtbaren, das sie bedrängt. Und er spricht zu ihnen, Friede mit euch. Er spricht Frieden hinein in den Sturm ihrer Herzen, in ihre Ängstlichkeit hinein. Er kommt, und das ist so bildlich, so schön, er kommt in den Raum ihrer Angst, die verschlossenen Türen, er tritt da mitten hinein und begegnet ihnen in ihrem Raum der Angst und sagt zu ihnen Friede. Friede. Friede mit euch. Und ich finde das so wunderbar, was uns hier einfach in dieser kurzen Begebenheit hier zum Vorschein kommt. Es kommt das Wesen unseres Gottes zum Vorschein. Unser Gott neigt sich herunter zu uns, um uns zu begegnen auf unserer Ebene. Er beugt sich quasi in diesen Staub hinein, um uns hervorzuholen, um uns an sich zu ziehen. Das ist unser Gott, das ist Liebe. Das ist diese selbstlose Liebe unseres Gottes. Unser Gott, der Gott der Bibel, der sich in Jesus Christus offenbart hat, er ist Liebe. Nicht nur er hat Liebe, er ist Liebe. Sein ganzes Wesen ist Liebe. Das Kreuz dokumentiert, er ist Liebe. Diese Begebenheit nach der Auferstehung symbolisiert und zeigt, er ist Liebe. Er liebt uns. Er ist gekommen, um uns freizusetzen mit diesem Frieden. Halleluja. Versteht ihr? Das ist stark. Und dann lesen wir hier, und die Jünger sehen ihn und werden mit Freude erfüllt. Sie sehen ihn, und wo du ihn siehst, wirst du mit Freude erfüllt. Und so soll es genau auch uns gehen. Mitten in deiner Angst, mitten in deiner Bedrängnis, mitten in deinen Kämpfen, mitten in deinen Zweifeln spricht Jesus zu dir: Friede mit dir. Friede mit dir. Wo Jesus dir begegnet, da zieht der Friede Gottes in dein Herz ein. Er tritt in den Raum deiner Angst, in den Raum deiner Kämpfe, in den Raum deiner Sorgen. Du siehst ihn und plötzlich öffnet sich die Tür und du erkennst den Herrn. Er steht vor dir, durch den Heiligen Geist erlebst ihn und er sagt zu dir: Friede mit dir, ich bin da. Jesus gibt uns seinen Frieden. In Johannes 14, Vers 27 lesen wir, Jesus sagt: Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt, sei auch nicht furchtsam. Meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch, meinen Frieden. Und das ist das Leben aus der Dimension des lebendigen Gottes. Es ist seine Liebe, die uns umfängt. Der Friede in unserem Leben ist es, zu wissen, dass Gott da ist und dass Gott bei uns ist und dass Gott mit uns ist. Und diesen Frieden, den findest du in dieser Welt nicht. Es ist der Friede, der aus dem Herzen Gottes heraus direkt in dein Leben hineinströmt. Dieses Ja der Gnade Gottes, die dir zuspricht: Ich bin da, ich bin mit dir. Und die Grundlage für unsere Zuversicht ist das, was am Kreuz passiert ist. Jesus hängt am Kreuz, Johannes 19, Vers 30, und er ruft: Es ist vollbracht. Das ist die Grundlage des Friedens, die Grundlage unserer Zuversicht. Nämlich dort, als Jesus ausgerufen hat: Es ist vollbracht, ist der Sieg über die Macht der Bedrängnis, der Finsternis, der Hoffnungslosigkeit, der Sieg über den Tod vollbracht. Die Liebe hat triumphiert, die Liebe ist stärker als der Tod, die Hoffnung ist Wirklichkeit, denn Liebe hat triumphiert und die Macht der Finsternis ist überwunden, das Licht ist stärker als die Finsternis, Gott hat gesiegt und das wird am Kreuz sichtbar, es ist vollbracht. Unseren Tod hat er getragen, unsere Gottesferne hinweggenommen, die Mauer durchbrochen, die uns hindert von der Gemeinschaft mit Gott. Das ist unsere Zuversicht. Durch Jesus Christus dürfen wir kommen, in die Gemeinschaft mit Gott hineintreten, durch Jesus Christus, Halleluja. Darfst du Gott begegnen? Es geht nicht nur um religiöse Formen, in welcher Form auch immer. Es geht um das Leben, das aus Gott kommt. Durch Jesus Christus aus Gott kommt. Er starb für uns. Das ist der Gott, der herunterkommt. Der heruntergekommene Gott auf die Ebene der Menschen, weil der Mensch niemals zu ihm hinaufkommen könnte, weil der Mensch nicht gerecht ist. Aber er kommt auf unsere Ebene, stirbt unseren Tod, denn der Sünde Sold ist der Tod, die Trennung von Gott, und durchbricht die Macht des Todes. Und jetzt stehst du vor dieser Dimension der Erlösung in Jesus Christus und du stehst da vor dem Kreuz und du siehst: Hey, da ist der Weg, ist offen, und Jesus, darf ich kommen? Ja, du darfst kommen, aus Gnade. Und du trittst durch das Kreuz hindurch und stehst in der Gegenwart des Herrn.
aus Gnade, durch Glauben. Nicht aus unseren Werken, sondern aufgrund von Gottes Werk. Nicht, weil wir gut sind, sondern weil Gott Liebe ist. Er setzt uns frei zur Gemeinschaft mit ihm. Das ist die Grundlage unseres Friedens und unserer Zuversicht. Und mit dieser Zuversicht dürfen wir zu Gott kommen. Paulus schreibt in Philipper 4, Vers 4. Paulus übrigens schreibt den Philipperbrief im Gefängnis, nicht wahr? Da waren Menschen, die haben negativ über ihn geredet. Er sitzt im Gefängnis, er weiß nicht, wie der Gerichtsprozess ausgeht. Er könnte auch so ausgehen, dass er umgebracht wird, also hingerichtet wird. Gut, als Römer hat er noch das Vorrecht, dass er nicht gekreuzigt wird, sondern nur enthauptet. Aber Tod ist Tod. Das Leiden ist einfach unterschiedlich lang. Aber in dieser Situation schreibt er den Philipperbrief. Und jetzt schreibt er den Philippen dort Folgendes. Aus dem Gefängnis heraus, vor der Gerichtsverhandlung, schreibt er, freut euch im Herrn. Alle Zeit. Das schreibt er nicht nach einem gechillten Sonntagmorgen Gottesdienst bei ihm zu Hause auf dem Sofa mit dem feinen Kaffee daneben und so weiter und so. Das schreibt er, freut euch im Herrn, hört coole Lobpreismusik von Hillsong oder weiß ich was. Nein, im Knast schreibt er, freut euch im Herrn alle Zeit. Hammer Typ. Wiederum will ich sagen, freut euch im Herrn. Eure Milde soll allen Menschen bekannt werden. Der Herr ist nahe. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, hier ist er wieder, der Friede Gottes. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Wie kommt dieser Friede in unser Leben hinein? Indem wir Jesus erkennen und erkennen, durch Gnade dürfen wir kommen. Und indem wir kommen, dürfen wir uns freuen und dem Herrn unsere Sorgen hinlegen, weil wir wissen, der Herr ist nahe in den Bedrängnissen drin. Wir dürfen Gott unsere Bedrängnis hinlegen und wissen, der Herr ist nahe. Er ist meine Hilfe und meine Stärke. Und die Auswirkung davon ist, der Friede Gottes wird dein Herz erfüllen. Der Friede Gottes, der über den Verstand hinausgeht. Was reflektiert der Verstand? Der Verstand reflektiert die Wirklichkeiten, die wir haben. Der Verstand kann nur das analysieren, was ihn umgibt. Und jetzt sagt Paulus hier, der Herr ist nahe, bringt eure Anliegen mit Gebet und Flehen vor Gott und dann wird etwas passieren. Also du kommst zum unsichtbaren Gott. Und dann passiert etwas und Gottes Friede wird dein Herz erfüllen. Und dieser Friede geht über den Verstand hinaus. Die Situation ist nicht erklärlich, dass plötzlich dieser Friede dein Herz erfüllt. Aber warum erfüllt der Friede dein Herz? Weil Gott lebendig ist und in den Raum deiner Angst hineintritt und zu dir sagt, ich bin da. Und der Friede erfüllt dein Herz. Und wisst ihr, was das Gewaltige hier ist? Als die Jünger Jesus sahen, wurden sie von Freude erfüllt. Und genau das ist es, was auch mit unserem Leben passiert. Wenn wir Jesus begegnen, wird unser Leben mit Freude erfüllt. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Und diese Freude kommt in mein Leben hinein, wo ich Jesus begegne. Wo er mir begegnet, wo er in mein Leben hineintritt und sagt, Friede mit dir, ich bin da. Halleluja. Danke, Jesus, du bist da. Und dann erfüllt mein Herz sich mit Freude. Wisst ihr, erst wenn Gottes Freude uns erfüllt, kann Gott uns auf den Auftrag ausrichten, den er für uns hat. Manchmal können wir so oder in die Gemeinde hineinkommen. Hey, wir müssen evangelisieren, wir müssen missionieren und so weiter und so fort. Und die Christen wissen, ja, wir müssen. Wir müssen, oder? Und dann hast du diese Zitronenkur-Christen, oder? Das Leben ist hart, das Leben ist Bedrängnis, der schmale Weg, oder? Ist alles wahr, oder? Alles wahr, ist gar nichts Falsches. Aber sie strahlen das aus. Sie strahlen den schmalen Weg aus. Nachfolge ist hart. Schlimm. Christsein ist kein einfacher Weg. Es gilt, den schmalen Weg zu gehen. Durch Bedrängnisse, oder? Mit Ach und Krach dem Lamme nach. Und dann peitscht man sie, oder? Evangelisieren, ja, wir müssen evangelisieren. Beten, ja, wir müssen beten. Bibel lesen, ja, wir müssen Bibel lesen. Und sie werden immer verkrampfter, oder? In ihrem, die wollen gute Christen sein. Und dann, versteht, aber keine Freude. Keine Freude. Bei den Leuten hast du das Gefühl, die haben gerade eine Zitronenkur gemacht, oder? Literweise Zitronensaft gesoffen. Verstehst du, was ich meine? Nix. Und diese Leute dann, voller Gehorsam, gehen hin und erzählen, wenn du nicht glaubst, kommst du in die Hölle. Und der andere denkt, mir scheint, du bist schon in der Hölle. Verstehst du, was ich meine? Evangelium ist Frohbotschaft. Frohbotschaft. Evangelium, Frohbotschaft. Also eine Frohbotschaft ist eine Botschaft, die fröhlich macht. So viel Deutsch kann ich. Warum ist das Evangelium eine Frohbotschaft? Weil im Evangelium verkündigt wird, Gott hat gesiegt. Es ist die Botschaft, die frei macht. Es ist die Botschaft, die Erlösung bringt. Es ist die Botschaft, die das Leben schenkt. Es ist die Botschaft, die Hoffnung gibt. Es ist die Botschaft, die den Himmel öffnet. Und wir erkennen, Gott regiert. Halleluja. Unser Gott regiert. Er ist gekommen, mitten in den Staub der Welt, hat uns herausgerissen, in die Gemeinschaft mit ihm. Woo! Ich bin Christ, ich bin erlöst. Halleluja. Yes. Ja, manchmal werde ich richtig begeistert über Jesus. Warum? Weil ich begeistert bin. Und das geschieht, wenn wir Gott begegnen. Und erst wenn diese Freude uns erfüllt, kann Gott uns auf den Auftrag ausrichten. Das geschieht genau hier bei den Jüngern auch. Und jetzt kommt eine richtige Challenge. Jesus sagt in Vers 21, also sie freuen sich. Jesus tritt in den Raum der Angst hinein, sie freuen sich. Jetzt, krass, was Jesus den Jüngern zumutet. Jesus nun sprach wieder zu ihnen, Friede euch, das zweite Mal Friede euch. Und jetzt kommt die Challenge. Wie der Vater mich ausgesandt hat, so sende ich euch. Genau das ist es ja, wovor sie so Furcht hatten. So wie der Vater mich gesandt hat, sende ich euch. Und als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen, empfangt Heiligen Geist. Ich finde das sehr interessant, was hier geschieht. Sie werden mit Freude erfüllt, weil sie den auferstandenen Herrn sehen. Halleluja. Und er spricht ein zweites Mal zu ihnen, Friede mit euch. Und dann sagt, wie der Vater mich gesandt hat, sende ich euch. Wie der Vater mich gesandt hat, sende ich euch. Was bedeutet das? In der ähnlichen Art und Weise, wie Jesus vom Vater gesendet wurde, wird die Kirche, wird die Gemeinde von Gott gesendet. Und wenn ich sage Kirche und Gemeinde, dann meine ich jeder, der Jesus Christus in seinem Leben hat. Jeder. Nun, was ist charakteristisch an dem, wenn wir Jesus anschauen und seine Sendung? Das erste ist, Jesus lebte eine intensive, innige Beziehung mit dem Vater. Wie der Vater mich gesandt hat, sende ich euch, bedeutet, wir dürfen in Gemeinschaft mit dem Vater leben. Jesus sagt, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Jesus war so auf Gott, den Vater, ausgerichtet in seiner Beziehung. Er hatte Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, mit dem Vater und lebt in Beziehung mit dem Vater. Und er sagt, nur das, was der Vater tut und was ich ihn tun sehe, das tue ich. Beziehung. Das zweite ist, Jesus lebt einen Gehorsam gegenüber dem Vater. Einen absoluten, radikalen Gehorsam. Jesus sagte, meine Speise ist es, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Ich bin nicht herabgekommen, um meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Gehorsam gegenüber dem Vater. Und aus diesem Gehorsam heraus resultiert drittens Vollmacht. Vollmacht. Und diese Vollmacht, die Jesus hatte, war die Vollmacht in der Kraft des Heiligen Geistes. So, liebe Geschwister, in derselben Art und Weise sind auch wir vom Vater gesandt.
Ein Jünger folgt seinem Meister. Ein Jünger folgt seinem Meister. Und wenn wir Christen sind, dann ist Jesus unser Herr, nicht nur unser Erlöser. Kennt ihr das? Ja. Wir haben in unserer Zeit sehr viele Gimme-Five-Christen. Wisst ihr, was das ist, Gimme-Five-Christen? Kam mir letztens mal, irgendwann kam mir das im Unterricht mal. Die Hand Gottes reicht in diese Welt hinein. Und das ist die Hand Gottes in Jesus Christus. Jesus ist Erlöser und Herr. Erlöser und Herr. Was viele Christen wollen ist, hey Jesus, touch me. Oder give me five. Erlöser. Woo. Cool, oder? Berühr mich, Jesus. Halleluja. Give me five. Du bist mein Erlöser. Du bist mein Erlöser. Das Problem ist, diese Christen bleiben sitzen. Weil sie Jesus nur als Erlöser touchen, aber nicht als Herrn ergreifen. Was passiert, wenn jemand wirklich Jesus Christus als Erlöser und Herr hat? Dann tut er, was Jesus sagt. Und diejenigen, die Jesus als Herrn anrufen, die werden gerettet werden, sagt die Bibel. Nicht die sagen Herr, Herr und nicht tun, was er sagt. Was passiert, wenn Jesus nicht nur, wenn Menschen nicht nur Gimme Five sind? Hey, Hammer Gottesdienst, wie hat Gott doch gewirkt? Hey, ich habe seine Gegenwart gespürt im Lobpreis. War doch eine coole Predigt, war so lustig und inspirierend. Immer Gimme Five. Das Problem ist, sie bleiben sitzen. Aber wo Jesus Erlöser und Herr ist, passiert Folgendes. Jetzt muss sein Fuß, genau. Dann passiert Folgendes. Sie ergreifen Jesus als Herrn und Erlöser und Jesus reißt sie heraus. Und sie leben unter seiner Herrschaft. Und sie sagen, Herr, ich möchte tun, was du willst. Und dann will vielleicht der Christ in diese Richtung gehen. Und Jesus sagt, nein, das ist der Weg. Sie gehen seinen Weg. Vielen Dank. Versteht ihr? Ein Jünger folgt seinem Herrn. Ein Christ tut, was Gott sagt. Unser Gebet, das Jesus uns gelehrt hat, ist, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Als Christen beten wir nicht, Herr, mein Wille geschehe. Es ist ein kleiner Unterschied, ne? Zwischen mein und dein, aber es ist ein Riesenunterschied. Ein Jünger folgt dem Meister, Jesus sendet uns und so sollen wir in der Beziehung mit dem Vater leben, in der Gemeinschaft mit Gott leben und aus dieser Gemeinschaft mit Gott durch Jesus Christus wird unser Herz erfüllt mit Freude, weil wir wissen, dass unser König regiert. Es ist ein Zufluchtsort, unser Gott. Die Bibel sagt, der Herr kennt jeden, der sich bei ihm birgt, bei Namen. Und aus dieser Beziehung heraus leben wir den Gehorsam. Herr, ich möchte deine Stimme hören. Aber wozu willst du sie hören? Horchen und gehorchen gehören zusammen. Und Geschwister, wo wir im Gehorsam gegenüber Gottes Wille leben, wird Gott in Vollmacht unser Leben begleiten. Und so werden wir zu Menschen, durch die Gott in unserer Geschichte seine Geschichte schreibt. Ohne diese Begeisterung, die aus der Gemeinschaft kommt und aus der Gemeinschaft mit ihm der Gehorsam des Herzens aus Liebe, der sich senden lässt, kann kein vollmächtiges Leben entstehen. Nur Show. Und wenn unser Christsein nur Show ist, die Bibel würde einfach sagen, ihr Heuchler, dann sind wir Heuchler. Jesus sagt zu dir, ich sende dich, wie der Vater mich gesandt hat. Leg die Angst ab. Leg die Sorgen ab. Öffne dein Herz für den Herrn und lass dich neu von Jesus mit Freude, mit Zuversicht, mit Kühnheit und Kraft erfüllen. Und lebe im Gehorsam gegenüber Gott. Der Weg ist schmal, ja, aber es ist ein Weg der Freude. Jesus ist die Tür zum Leben. Und das Reich Gottes besteht nicht aus Worten, sondern aus Kraft. Und diese Kraft ist in den Menschen drin, die von ihm herkommen. Sie werden leuchten wie die Sonne. Der Herr wirkt. Der Unterschied von Jesus zu den Pharisäern war, er lehrte wie mit Vollmacht. Und die Dinge folgten ihm, die Zeichen und Wunder folgten ihm. Die erste Gemeinde war eine Gemeinde mit dem Abba-Vater im Herzen und der Kraft Gottes auf dem Leben. Und Gott schrieb seine Geschichte durch schwache Menschen. Mächtig. Und nichts und niemand konnte diese Gemeinde stoppen. Vielen Dank. Jesus sendet dich und mich, wie der Vater ihn gesandt hat. Die Frage ist nur, bist du bereit dazu? Lass uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du der bist, der heute Morgen auch in unsere Mitte hineingesprochen hat. Und ich danke dir, Herr, dass du mitten hineintrittst, jetzt auch in räumende Angst. Und im Namen Jesu Christi bete ich über deinem Leben, wo du bedrängt bist, innerlich oder äußerlich in Bedrängnis stehst. Im Namen Jesu bete ich, dass der Herr dich jetzt berührt, dass der Herr über deinem Leben jetzt ja, seine Zuversicht gibt. Gottes Gegenwart auf dein Leben bete ich im Namen Jesu Christi. Vater, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der rettet, auch heute Morgen. Ich preise dich, dass du heute Morgen Menschen herausrettest, aus dem Gimme Five hin zur Nachfolge. Ich möchte jetzt auch eine Frage stellen während dieser Gebetsatmosphäre. Wer ist hier heute Morgen, der zum ersten Mal sagen will, Jesus, ich habe ohne dich gelebt und ich möchte heute mein Leben dir geben. Sei du mein Erlöser und mein Herr. Ich möchte nicht mehr ohne dich, Gott, leben. Nicht mehr auf meinen Wegen leben, sondern auf deinen Wegen leben. Ich entscheide mich, Herr, umzukehren und dich als Herrn und Erlöser über meinem Leben zu haben. Wenn du spürst, dass der Herr dich jetzt ruft, du spürst es in deinem Herzen, dass Gott dich ruft und dass er zu dir sagt, du bist gemeint, dann streck jetzt mal deine Hand auf, ich möchte dich gerne segnen. Wer ist hier, der spürt, Gott ruft ihn, sein Leben ihm zu geben? Ist jemand hier? Da oben. Streck mal deine Hand auf, dass ich sehen kann, richtig deutlich vor Gott. Da oben, hier unten, er sieht dich. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du es bist, der neues Leben schenkt, jetzt auch in unsere Mitte hinein, Herr. Ich danke dir, dass du mit deiner Kraft kommst, Herr, und Leben veränderst, oh Gott. Ehre sei deinem Namen, Jesus, Ehre sei deinem Namen, Jesus. Halleluja, Halleluja. Liebe Geschwister, und jetzt will ich noch eine letzte Frage stellen in unsere Mitte hinein. Wer ist hier heute Morgen, der neu sagt zum Herrn, Jesus, ich möchte mich von dir senden lassen, wie du vom Vater gesandt worden bist. Ich möchte in Gemeinschaft mit dir leben. Ich möchte im Gehorsam mit dir leben. Und ich will mit der Kraft deiner Gegenwart in meinem Leben rechnen. Wer ist heute Morgen hier, der sagt, das ist es. Bitte steh einfach auf. Da, wo du bist, steh auf. Ein Bekannter, der Name fällt mir jetzt nicht an, Missionar, hat mal gesagt, gib mir 10 Menschen, die hingegeben für Jesus leben, 10 Menschen, und ich werde die jede Stadt revolutionieren. Menschen, die ihr Leben Gott zur Verfügung stellen, das sind keine vollkommenen Menschen. Es sind Menschen, die aus Liebe in Hingabe zu Jesus leben wollen. Immer wieder neu uns ausjustieren auf ihn und sagen, Jesus, ich möchte dir folgen. Und ich freue mich, dass hier mehr als 10 Menschen stehen. Und jetzt segne ich dich. In einem schlichten Gebet bete ich um Gottes Segen über deinem Leben. Und der Herr wird an dir wirken, über diesen Tag hinaus wirken. Das ist mein Glaube. Vater, im Namen Jesu danke ich dir jetzt für all meine Geschwister, die sich dir hingeben wollen, die sagen wollen, Jesus, ich bin hier und ich möchte mich senden lassen, wie du vom Vater gesandt worden bist. Und ich spreche den Segen Gottes aus, jetzt über deinem Leben. Und im Namen Jesu Christi bete ich, dass der Heilige Geist dein Leben berührt, jetzt mit seiner Kraft. Ich bete, dass all das, was ich hindern wollte, bis anhin, dass das zerbrechen muss über deinem Leben. Menschenfurcht soll zerbrechen, Ängste und Sorgen sollen zerbrechen. Und ich bete, dass die Freude am Herrn dich neu erfüllt, die Freude am Herrn dich neu durchdringt, im Namen Jesu Christi. Ich danke dir, Herr, dass du mit deinem Leben kommst und mit deiner Kraft kommst und mit deiner Freude kommst und mit Freiheit kommst, in deiner Herrlichkeit, Jesus. Herr, wir sind hier vor dir heute, auch ich, Herr. Und ich möchte mehr von deinen Dimensionen sehen, Herr, in Deutschland und in Europa. Herr, wir beten, dass dein Reich kommt, dass dein Wille geschieht, dass deine Herrlichkeit sich offenbart, oh Gott. Wir erheben deinen Namen, du bist der lebendige Gott. Vater, wir wollen sehen, wie du durch unser Leben Menschen rettest, wie du durch unser Leben Menschen heilst, wie durch unser Leben Menschen befreit werden, weil wir die frohe Botschaft von dir kennen und leben. Du bist der Herr. Wir danken dir. Danke, Herr, für dein Wirken heute Morgen. Ich gebe dir die Ehre. Und Herr, ich liebe dich. Ich liebe dich, Jesus. Und wir brauchen mehr von deinen Dimensionen. Mehr von deinen heilenden Dimensionen, oh Gott. Komm mit deiner Kraft. Mehr und mehr, oh Gott. Danke, Herr, dass unsere Gebete und unsere Hingabe vor dir nicht verborgen ist, sondern dass du deine Hand auf unser Leben legst und uns freisetzt zu den Dimensionen, die du vorbereitet hast, für jeden Einzelnen von uns. Amen. Amen. Der Herr schreibt seine Geschichte. Der Herr schreibt seine Geschichte, auch heute noch. Und er tut es durch schwache Gefäße. Es gibt keine großen Männer und Frauen Gottes. Es gibt nur schwache Gefäße, die Gott mächtig gebraucht zu seiner Ehre. Gott will Geschichte schreiben durch dich und durch mich. Er will Leben hineinbringen, dort wo jetzt noch der Tod herrscht. Freiheit dort, wo jetzt noch Gebundenheit herrscht. Heilung dort, wo jetzt noch Krankheit und Tod regiert. Unser Herr ist Sieger. Gott segne euch. Amen.